Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast heute mit Jasmin Kröger und
Bianca Jasmina Rauch.
Bianca Jasmina Rauch ist Filmwissenschaftlerin und Teil des feministischen Filmblogs Filmlöwen. Es gab in den letzten Monaten so einige Produktionen, die schnell zu feministischen Ikonen und Aushängeschildern erhoben wurden und genau aus dieser Perspektive dann wieder kritisiert wurden. Barbie war so einer, Poor Things und auch Anatomie eines Falls. Im britischen Guardian, da geht eine Filmkritikerin aktuell so weit, dass sie eine Warnung ausspricht. Feministischer Film, das sei mittlerweile so eine nichtssagende, verwässerte Kategorie wie Drama oder Action. Ob da was dran ist, das wollte ich kurz vor der Sendung von der Filmwissenschaftlerin Bianca Jasmina Rauch wissen.
Ja, ich kann das schon nachvollziehen und ich würde auch sagen, diese Kritik oder die Diskussion ist eigentlich gar nicht so neu, aber dadurch, dass jetzt so viele Filme oder andere Kulturprodukte dieses Label kriegen, diskutiert man vielleicht mehr darüber oder denkt mehr darüber nach. Man muss es natürlich immer ein bisschen komplexer sehen, also so ein Label ist natürlich mal schnell aufgedrückt, aber hinter Feminismus oder feministisch steckt natürlich viel mehr, weil es ja um eine ganze soziale Bewegung geht.
Was macht denn Ihrer Meinung nach einen feministischen Film aus?
Ja, also einerseits kann ich natürlich mir die Frage stellen, ist der Film feministisch aufgrund der Haltung der Regieperson oder der Filmschaffenden oder lese ich ihn oder bewerte ich ihn feministisch? Also da gibt es natürlich unterschiedliche Perspektiven, aber ich würde schon sagen, dass es auf die Schaffensweise oder Zugangsweise ankommt und für eine Person ist vielleicht ein feministischer Film schon einer, wo es um eine selbstbestimmte Figur geht. Für eine andere Person muss es schon ein Film sein, der total mit Konventionen bricht oder mit Formen, sage ich mal. Und diese Diskussion, also was ein feministischer Film ist, gibt es auch schon seit Jahrzehnten. Und gibt es auch Personen, die sagen, eben man kann sich eigentlich gar nicht diesen Mainstream-Formen sozusagen anschließen, weil die sind ja auch Verbündete des Patriarchats, das wiederum Frauen als Filmschaffende größtenteils auslässt. Also da gehen die Diskussionen natürlich teilweise sehr tiefgehend.
Ja, in dem Beginn der feministischen Filmtheorie, da wurde ja auch ganz gerne der Bechdel-Test zu Rate gezogen. Der geht auf die Comiczeichnerin Alison Bechdel zurück. Und eigentlich möchte man meinen, der ist leicht zu bestehen. Zwei etablierte weibliche Figuren müssen darin über etwas anderes als einen Mann sprechen. Würden Sie sagen, dass das noch ein zeitgemäßes Instrument ist?
Nicht unbedingt, aber ich denke, es ist ein guter Startpunkt. Also wie bei so vielen komplexen Themen muss man ja irgendwo anfangen sozusagen. Und vielleicht ist es auch ähnlich mit dem Begriff feministisch. Wir haben das quasi als Label, aber es ist ein guter Ausgangspunkt und dann müssen wir darüber weiter diskutieren. Und dafür, finde ich, taugt es ja sozusagen ganz gut. Und wenn wir das nämlich nicht hätten, dann wie würden wir dann die Filme anschauen? Also ich schaue da jetzt zum Beispiel in die 90er oder 2000er zurück, wo Feminismus eine uncoole Note hatte, öffentlich es nicht so Diskussionen gab wie jetzt um Filme. Und da hat eben diese Diskussion gefehlt oder man hat sie nicht als feministisch bezeichnet, weil sie das auch nicht waren, aber halt hätte es das gegeben, dann hätte man die Filme vielleicht viel kritischer gesehen. Also so, ja, so dreht sich es natürlich ein bisschen weiter oder
ja,
manchmal noch im Kreis.
Ja. Gerade diese Häufung, dass wir Filme feministisch nennen, das ist ja auch noch eine relativ junge. Früher oder in den 90ern, 2000ern sprach man dann häufiger von einem Frauenfilm. Wann ist dieser Wechsel passiert und sagt das vielleicht auch was aus?
Ja, also ich denke, so ganz passiert ist er wahrscheinlich nicht überall, aber so in den letzten Jahren, also ich würde schon sagen, dass in der MeToo und die Welle sozusagen, die dadurch auch ausgelöst wurde und die Perspektivenerweiterungen, dass das wesentlich dazu beigetragen hat.
Ja, und wir haben es schon angerissen, es geht nicht nur um das, was auf der Leinwand zu sehen ist, sondern auch, was dahinter passiert. Gerade erst hat die Schauspielerin Olivia Colman den Gehältergap in Hollywood erneut angeprangert. Sie ist der festen Überzeugung, dass sie als Oliver Colman einen ganz anderen Kontostand hätte. Wie sieht es da aus, wenn wir von feministischem Film sprechen? Wie viel geht es da auch um die Produktionsbedingungen?
Ja, das geht natürlich immer miteinander einher. Und ich denke auch Personen, die jetzt feministische Filmschaffende sind, dass sie da auch zwangsläufig tätig sind oder sich aktivistisch engagieren, weil sie eben zu ihren Aufträgen nicht kommen, wenn sie nicht diese Kämpfe auch noch mitbestreiten müssen. Also ich würde eindeutig sagen, dass ein feministischer Film zum Beispiel einer ist, der eben Strukturen, also Arbeitsbedingungen von Frauen und Flinterpersonen behandelt und hier kapitalistisch Kritik eigentlich übt oder am Patriarchat, das ja Teil vom Kapitalismus ist, dass das zum Beispiel eindeutig feministisch wäre, wenn ich hier also Kritik übe und nicht nur sozusagen eine unter Anführungszeichen starke Frau zeige, die sich innerhalb eines Systems, das sich dadurch immer wieder bestätigt, bewährt und darin perfekt ist.
Ja, und spannend ist es ja auch, wenn wir auf die männlichen Figuren gucken, also bei den amerikanischen und Blockbuster-Produktionen, über die wir eingangs sprachen, sei es Barbie, Poor Things oder auch Anatomie eines Falls, da sind es ja dann doch oft die männlichen Figuren, die dann relativ viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Also beispielsweise Ken, der stahl letztlich allen die Show, und auch in Poor Things und in Anatomie eines Falls gibt es dann erstaunlich viel Screentime für Männerleid. Also wie sehen sie aus, die männlichen Figuren in den patriarchatskritischen Produktionen?
Ja, da muss ich mich auch gleich anschließen. Ich finde überhaupt, dass die männlichen Figuren viel zu wenig mit feministischen Blicken oder kritischen Blicken oder sozusagen positiven Beispielen auch besetzt sind. Und ich würde natürlich sagen, dass die Männer mit einem feministischen Blick auch durchaus leiden können, im Sinne von emotional sich öffnen können, dass sie selber auch Allies sind, quasi Verbündete mit feministischen Forderungen und nicht, wie das halt auch eben in der Realität häufig der Fall ist, den Frauen den Kampf alleine überlassen. So. Und ja, ich sehe das auch bei Poor Things zum Beispiel. Wir haben die Männerfiguren, die halt so Karikaturen verkommen, aber die halt wenig Potenzial darüber hinaus bieten, als dass man eben mit einem lachenden Auge ihnen zuschauen kann. Also da denke ich, da gibt es noch sehr viel Luft nach oben, und auch das männliche Filmschaffende hier nicht nur sich für Frauenfiguren interessieren oder fasziniert sind, wie jetzt auch bei Poor Things, sondern eben auch vielleicht für Männerfiguren und deren Rolle in unserer Gesellschaft.
Sagt die Filmwissenschaftlerin Bianca Jasmina Rauch. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich. Danke für die Einladung.
Corso. Kunst und Pop.
Ja, ich kann das schon nachvollziehen und ich würde auch sagen, diese Kritik oder die Diskussion ist eigentlich gar nicht so neu, aber dadurch, dass jetzt so viele Filme oder andere Kulturprodukte dieses Label kriegen, diskutiert man vielleicht mehr darüber oder denkt mehr darüber nach. Man muss es natürlich immer ein bisschen komplexer sehen. Also so ein Label ist natürlich mal schnell aufgedrückt, aber hinter Feminismus oder feministisch steckt natürlich viel mehr, weil es ja um eine ganze soziale Bewegung geht.
Was macht denn Ihrer Meinung nach einen feministischen Film aus?
Ja, also einerseits kann ich natürlich mir die Frage stellen, ist der Film feministisch aufgrund der Haltung der Regieperson oder der Filmschaffenden oder lese ich ihn oder sie, also quasi bewerte ich ihn feministisch? Also da gibt es ja natürlich unterschiedliche Perspektiven, aber ich würde schon sagen, dass es auf die Schaffensweise oder Zugangsweise ankommt und für eine Person ist vielleicht ein feministischer Film schon einer, wo es um eine selbstbestimmte Figur geht. Für eine andere Person muss es schon ein Film sein, der total mit Konventionen bricht oder mit Formen, sage ich mal. Und diese Diskussion, also was ein feministischer Film ist, gibt es auch schon seit Jahrzehnten. Und gibt es auch Personen, die sagen, eben man kann sich eigentlich gar nicht diesen Mainstream-Formen sozusagen anschließen, weil die sind ja auch Verbündete des Patriarchats, das wiederum Frauen als Filmschaffende größtenteils auslässt. Also da gehen die Diskussionen natürlich teilweise sehr tiefgehend.
Ja, in dem Beginn der feministischen Filmtheorie, da wurde ja auch ganz gerne der Bechdel-Test zu Rate gezogen. Der geht auf die Comiczeichnerin Alison Bechdel zurück. Und eigentlich möchte man meinen, der ist leicht zu bestehen. Zwei etablierte weibliche Figuren müssen darin über etwas anderes als ein Mann sprechen. Würden Sie sagen, dass das noch ein zeitgemäßes Instrument ist?
Nicht unbedingt, aber ich denke, es ist ein guter Startpunkt. Also wie bei so vielen komplexen Themen muss man ja irgendwo anfangen sozusagen. Und vielleicht ist es auch ähnlich mit dem Begriff feministisch. Wir haben das quasi als Label, aber es ist ein guter Ausgangspunkt und dann müssen wir darüber weiter diskutieren. Und dafür, finde ich, taugt es ja sozusagen ganz gut. Und wenn wir das nämlich nicht hätten, dann wie würden wir dann die Filme anschauen? Also ich schaue da jetzt zum Beispiel in die 90er oder 2000er zurück, wo Feminismus eine uncoole Note hatte, öffentlich es nicht so Diskussionen gab wie jetzt um Filme. Und da hat eben diese Diskussion gefehlt oder man hat sie nicht als feministisch bezeichnet, weil sie das auch nicht waren, aber halt hätte es das gegeben, dann hätte man die Filme vielleicht viel kritischer gesehen. Also so, ja, so dreht sich es natürlich ein bisschen weiter oder
ja,
manchmal noch im Kreis.
Ja. Gerade diese Häufung, dass wir Filme feministisch nennen, das ist ja auch noch eine relativ junge. Früher oder in den 90ern, 2000ern sprach man dann häufiger von einem Frauenfilm. Wann ist dieser Wechsel passiert und sagt das vielleicht auch was aus?
Ja, also ich denke, so ganz passiert ist er wahrscheinlich nicht überall, aber so in den letzten Jahren, also ich würde schon sagen, dass in der MeToo und die Welle sozusagen, die dadurch auch ausgelöst wurde und die Perspektivenerweiterungen, dass das wesentlich dazu beigetragen hat.
Ja, und wir haben es schon angerissen, es geht nicht nur um das, was auf der Leinwand zu sehen ist, sondern auch, was dahinter passiert. Gerade erst hat die Schauspielerin Olivia Colman den Gehältergap in Hollywood erneut angeprangert. Sie ist der festen Überzeugung, dass sie als Oliver Colman einen ganz anderen Kontostand hätte. Wie sieht es da aus, wenn wir von feministischem Film sprechen? Wie viel geht es da auch um die Produktionsbedingungen?
Ja, das geht natürlich immer miteinander einher. Und ich denke auch Personen, die jetzt feministische Filmschaffende sind, dass sie da auch zwangsläufig tätig sind oder sich aktivistisch engagieren, weil sie eben zu ihren Aufträgen nicht kommen, wenn sie nicht diese Kämpfe auch noch mitbestreiten müssen. Also ich würde eindeutig sagen, dass ein feministischer Film zum Beispiel einer ist, der eben Strukturen, also Arbeitsbedingungen von Frauen und Flinterpersonen behandelt und hier kapitalistisch Kritik eigentlich übt oder am Patriarchat, das ja Teil vom Kapitalismus ist, dass das zum Beispiel eindeutig feministisch wäre, wenn ich hier also Kritik übe und nicht nur sozusagen eine unter Anführungszeichen starke Frau zeige, die sich innerhalb eines Systems, das sich dadurch immer wieder bestätigt, bewährt und darin perfekt ist.
Ja, und spannend ist es ja auch, wenn wir auf die männlichen Figuren gucken. Also bei den amerikanischen und Blockbuster-Produktionen, über die wir eingangs sprachen, sei es Barbie, Poor Things oder auch Anatomie eines Falls, da sind es ja dann doch oft die männlichen Figuren, die dann relativ viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Also beispielsweise Ken, der stahl letztlich allen die Show. Und auch in Poor Things und in Anatomie eines Falls gibt es dann erstaunlich viel Screentime für Männerleid? Also wie sehen sie aus, die männlichen Figuren in den patriarchatskritischen Produktionen?
Ja, da muss ich mich auch gleich anschließen. Ich finde überhaupt, dass die männlichen Figuren viel zu wenig mit feministischen Blicken oder kritischen Blicken oder sozusagen positiven Beispielen auch besetzt sind. Und ich würde natürlich sagen, dass die Männer mit einem feministischen Blick auch durchaus leiden können, im Sinne von emotional sich öffnen können, dass sie selber auch Allies sind, quasi Verbündete mit feministischen Forderungen und nicht, wie das halt auch eben in der Realität häufig der Fall ist, den Frauen den Kampf alleine überlassen. So, und ja, ich sehe das auch bei Poor Things zum Beispiel. Wir haben die Männerfiguren, die halt so Karikaturen verkommen, aber die halt wenig Potenzial darüber hinaus bieten, als dass man eben mit einem lachenden Auge ihnen zuschauen kann. Also da denke ich, da gibt es noch sehr viel Luft nach oben und auch das männliche Filmschaffende hier nicht nur sich für Frauenfiguren interessieren oder fasziniert sind, wie jetzt auch bei Poor Things, sondern eben auch vielleicht für Männerfiguren und deren Rolle in unserer Gesellschaft.
Sagt die Filmwissenschaftlerin Bianca Jasmina Rauch. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich. Danke für die Einladung.